kurzen Rückblick nochmal aufzeigt, welche Sachen im Römerbrief klar rauskommen. Verurteilt, gerettet in Jesus, von der Gefangenschaft, von der Sünde in die Freiheit katapultiert. Und wir sind jetzt Gottes Kinder vom Schöpfer, vom Universum und dürfen kindlich Abba sagen. Also auf Aramäisch deutet wie Papi. Heute hat es ein paar tapfere Männer und Frauen gegeben, die ganz früh aufgestanden sind und den Römerbrief in einem Stück durchgelesen haben. Vielleicht ist da der eine oder andere aufgefallen oder vielleicht euch auch. Was hat eigentlich der Römerbrief mit Ostern zu tun? Vor allem das Kapitel 16, das heute vielleicht ein bisschen im Fokus steht, das ist eigentlich nur eine lange Grußliste. Was hat das mit Ostern zu tun? Ich behaupte jetzt mal ganz kühn, ohne die Auferstehung, ohne Ostern, würde es gar keinen Römerbrief geben. Ohne die Auferstehung würde das ganze Fundament vom Christentum wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Der Paulus beschreibt sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wäre Jesus Christus nicht auferstanden, so wäre meine Predigt vergeblich, mein Glaube vergeblich. Und er geht sogar noch weiter, ich wäre der Elendste unter allen Menschen. Warum? Wir wären auch die Elendsten, weil wir würden etwas glauben, was es gar nicht gibt. Letzten Mittwoch bin ich an einer Beerdigung. Und der Tod ist ja immer so eine Sache. Man wird sofort konfrontiert mit der Realität, wo uns alle irgendeinmal mal treffen wird. Was wäre zu hoffen? Was wäre zu glauben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Und ich glaube, das ist auch am Karfreitag ein bisschen zur Geltung gekommen, vor zwei Tagen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Alles, wofür ich mein Geld, meine Ausbildung, meine Zeit investiert habe, versinkt wie im Treibsand. Aber er lebt, er ist auferstanden, das bezeugt der Paulus. Und wenn der Paulus, der ja den Römerbrief geschrieben hat, wenn er bezeugt, Jesus ist auferstanden, weil er persönlich begegnet ist, aber er wäre der Einzige, wer würde ihm glauben? Niemand. Aber er war nicht der Einzige, nachdem ein paar Frauen ihm begegnet sind, sind ihm über 500 Menschen begegnet. Und liebe Leute, 500 Menschen sind zu viel für eine Massenhalluzination zu machen, um sie zu irreführen und schlussendlich, dass die Menschen nachher den Tod für ihren Glauben zahlen. Ein Journalist wollte das Christentum auffliegen lassen und hat es recherchiert. Seine Frau ist zum Glauben gekommen und seine Frau wollte dem Kind auch den Glauben vermitteln. Er hat nicht an Gott geglaubt und hat gesagt, man darf dem Kind nicht einfach etwas vermitteln, was es ja gar nicht gibt. Das wäre ja wie wenn der Osterhase vermitteln würde. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht, hat recherchiert und gemacht, hat Wissenschaftler gefragt und was weiß ich. Ist lang hat er recherchiert und hat irgendwie hat das nicht geschafft, das Christentum auffliegen lassen. Im Gegenteil, er hat gemerkt, es ist ganz schwierig, die Tatsache, das Wunder von der Auferstehung zu widerlegen. Wenn nicht gar unmöglich. Sein Leben kennen vielleicht die einen, der Fall Jesus. Ein Journalist, Lee Strobel, ist jetzt auch verfilmt worden. Sehr spannend. Und im Film, sowie auch im Buch, wird deutlich und schnell klar, Glaube bedeutet nicht von Beweis kapitulieren und sagen, ja, ich glaube jetzt, weil dann wäre es kein Glaube mehr. Und darum möchte ich auch heute Morgen nicht irgendwelche Argumente hervorbringen, warum ich meines Erachtens du verstehst Tatsache ist und warum ich glaube und warum ich Pastor bin und ich so total überzeugt von dem bin. Ich möchte euch ermutigen, geht selber dieser Frage nach, sie ist spannend und ihr werdet super Entdeckungen machen. Heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und nochmal anschauen, wie die Begegnung mit dem Auferstandenen stattgefunden hat. Am Beispiel von Paulus. Der Paulus wird in der Bibel manchmal Saulus genannt, da darf man sich nicht verwirren lassen. Wahrscheinlich hat er Saulus als Vorname gehabt und Paulus als Beiname oder Mittelname. Auf jeden Fall, der Saulus war ein richtiger Verfechter, ein richtig radikaler Verfechter. Er sagt von sich selber, dass er besser war als alle Altersgenossen um sich herum. Also er war ein Eiferer, ein gottesfürchtiger Mann und hat alles gemacht, um die Schrift, um das Alte Testament zu lernen und hat mit äusserster Härte Traditionen der Vorfahren durchgeführt und durchgesetzt. Und er war natürlich ein Christenhasser. Er hat die Christen so schnell wie möglich vertilgen von dem neuen Weg, der jetzt hier aufgebrochen ist durch die Auferstehung von Jesus. Mit aller Härte hat er die verfolgen. Und weit über seinen bekannten Kreis war er befürchtet und berüchtigt. Er war auch an einer Steinigung dabei, die man wissen. Aber wer weiß, wie viele Menschen er gefoltert, gefesselt oder sogar umgebracht hat. Und eines Tages, könnt ihr in der Apostelgeschichte 9 nachlesen, ist wirklich der Saulus döbelt. So wie ein Kind wird döbeln, aber er ist ein gestandener Mann und fuchtelt um sich herum und schreit Morddrohungen aus und so weiter und geht zu seinem Hohepriester und fragt um Erlaubnis, ob er nach Damaskus reisen und die Männer und Frauen gefangen und fesseln und zurück nach Jerusalem bringen, um ihnen zu zeigen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Der Hohepriester hat natürlich auch keine Freude von diesen neuen Leuten, von diesen genannten Christen. Und so hat er ihm gewährt. Und so hat der Paulus mit seiner ganzen Truppe hat er sich auf den Weg gemacht nach Damaskus. Ihr könnt euch vorstellen, ungefähr von Goldach bis nach Genf. Also ein ziemlich langer Weg. Sie haben sich unterwegs gemacht und kurz bevor sie in Damaskus angekommen sind, ist plötzlich Licht überall gewesen. Und der Saul ist dann irgendwie abgeknündelt, nicht weil er irgendwie verschrocken ist, sondern hat es einfach irgendwie nicht gecheckt. Und plötzlich kommt eine Stimme und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann hat der Saul geantwortet, Herr, wer bist du? Und er hat die Antwort bekommen, Jesus, den du verfolgst. Jesus, den du verfolgst. Der Satz ist ihm wie durch Mark und Bein gegangen. Dreimal tut Paulus sein Lebenszeugnis erzählen, wo man nachlesen kann. Und immer erscheint der Satz wieder. Er verfolgt nicht die Männer und Frauen von Damaskus. Er verfolgt Jesus persönlich. Und dann ist es passiert, eine absolute Weichenstellung in seinem Leben. Das ganze Leben hat er auf den Kopf gestellt. Alle seine Vorstellungen, Überzeugungen, Annahmen sind gesprengt worden und in ein völlig anderes Licht gestellt worden. Und er schreibt dann einen anderen Brief, nicht den Römerbrief, an Christen in Philippi, schreibt er im 3. Kapitel ab Vers 7. Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt. Also sein Gewinn war eigentlich, das Gesetz so gut wie möglich einzuhalten, der Beste sein von allen, das Gesetz in- und auswendig wissen und die Leute auf die rechte Lehre bringen. Haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Und Paulus griff da wirklich in vulgären Wortschatz hinein, wenn man das anschaut. Entschuldigung für den Ausdruck, aber er nennt eigentlich Scheiße. Es ist der Kot. Alles, was vorher war, ist Kot. Der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Jesus Christus hat seinen Denkrahmen gesprengt. Es war eine Sprengkraft, die alles verändert hat. Sein Glaube hat sich auf den Kopf gestellt und irgendwie hat Paulus sich sein ganzes Leben hingegeben für den Jesus. Dreimal ist er ausgepeitscht worden. Das sind 39 Schläge auf den Rücken. Dreimal hat er Schiffsbruch erlitten, einmal war er auf dem offenen Meer, Tag, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Öfters war er im Gefängnis, gefoltert worden, einmal wissen wir, dass er gesteinigt worden ist, hat aber überlebt. Und sehr wahrscheinlich ist er unter dem Kaiser Nero schließlich enthauptet worden. Was ist passiert, dass ein gestandener Mann so ein Leben einschlägt? Vom Christenhasser zum Christusverkündiger. Heute können wir sagen, ja, zu schön, um wahr zu sein. He? Schöne Geschichte, die du da erzählst. Das Problem ist nur, dass das Dokument das beste historisch belegte Dokument ist, das wir kennen. Das Neue Testament. Und ist es wirklich schön gewesen? Also ich meine, Foltern und Gefängnis leiden, ich weiß nicht so recht. Was hat ihn getrieben, als gestandener Mann sein Leben so radikal zu ändern? Die Antwort ist, glaube ich, klar. Begegnung mit dem Auferstandenen, die Wahrheit. Was ist denn so besonderig an dem Auferstandenen? Ich meine, die ganze Weltereignis hat sich verändert durch das, was passiert ist. Heute haben wir den 1. April 2018 nach Christus. Also die ganze Zeitrechnung hat sich nach ihm ausgerichtet. Und ich erlaube mir heute, auch einen kurzen Rückblick zu machen über den Römerbrief, weil genau das hat der Römerbrief, hat der Paulus erklärt, wer der Auferstandene ist. Und Wiederholungen sind gut. Und ich habe da Wäschleine mitgebracht oder so etwas in die Richtung. Um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir schauen nur die Sachen an, keine Angst, der Römerbrief ist ein sehr langer Dings, 16 Kapitel, keine Angst, ich halte mich kurz. Und wir schauen nur die Sachen an, die wir auch in der Predigtreihe kurz angesprochen haben, die wir angeschaut haben. Wie der Michi, vor zwei Tagen bin auch ich nicht so ein guter Zeichner, habt Verbarmen mit mir. Ich habe lange überlegt, ob ich mich überhaupt getraue, euch meine Zeichnungen zu zeigen. Aber es sind so Zeichnungen, die besser aussehen von weitem als von näher. Der Paulus hat sein Leben radikal verändert und war so Fan, so begeistert von dem Jesus, dass er im ersten Kapitel geschrieben hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und das Wort, das Paulus da verwendet, ist Dynamis. Später bekannt unter Dynamit. Für uns mehr bekannt. Das ist die Sprengkraft vom Evangelium, wo alles verändert hat. Sein ganzes Leben. Und warum ist es die Sprengkraft? Was hat es denn verändert? Der Paulus hat gemerkt, wo er auf dem Weg war, und die Begegnung mit dem Auferstandenen hatte, mit Jesus, hat er gemerkt, wer er eigentlich ist und was er macht. Er ist ein Sünder, verfolgt nicht irgendwelche Männer und Frauen, sondern verfolgt Gott persönlich. Und das ist ihm ziemlich eingefahren. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, der Hans-Peter hat uns mit einer ziemlich harten Kost konfrontiert und aus Gottes Sicht haben wir alles eigentlich nur eins verdient. Wir haben es heute Morgen gehört, Verurteilung, das sollte einen richterlichen Hammer darstellen. Es ist doch so, oft trüllen wir nur um uns selber. Und das Ding und Werte in unserem Leben werden grösser und irgendwie bedeutet die alles in unserem Leben. Und die Ding und Werte, wo wir schon fast verhätschelt und tätschelt werden zu unserem Götzendienst. Und irgendwie, glaube ich, jeder von uns hat irgendetwas, wo wir irgendwie als Götzendienst verehren. Wir müssen uns nur fragen, wofür wir uns am meisten Zeit investieren. Es ist unmöglich, Gott zu bestechen. Es ist unmöglich, irgendwie in den Himmel zu kommen, gute Taten zu machen. Doch dann Sprengkraft vom Evangelium, ein Geschenk, unverdient, einfach so für dich. Für mich. Jesus Christus hat am Kreuz die Stelle eingenommen, wo ich eigentlich verdient habe. Die Strafe empfangen, wo ich eigentlich verdient habe. Damit wir die Stelle verdienen, wo eigentlich nur er verdient hat. Kinder, Söhne und Töchter sind vom Vater. Und der Paulus ist dann weitergegangen und hat argumentiert, dass vom Beispiel von Abraham nicht nur die Juden, sondern es für alle gilt, auch für die Heiden. Der Rettungsplan gilt für alle. Und falls ihr euch erinnert, es war ja wie eine Reise mit dem Römerbrief und irgendwie hat der Paulus uns auch immer wieder auf so einen Höhepunkt gebracht, auf einen Gipfel. Und ein Höhepunkt war auch das Kapitel 5, wo wir so einen Gipfel erreicht haben und das indianische Sprichwort, vielleicht mögen die einen sich noch erinnern, von Hoffnung, durch den Horizont hindurchsehen. Wir haben Frieden mit Gott. Die Mauer, die uns trennt von Gott, hat Sprengkraft aufgesprengt. Und jetzt haben wir freien Zugang zu Gott. Friedenstaube, Geborgenheit, Heimat. Das sind genau die Sachen, wo wir uns Menschen so danach sehnen. Und Frieden heisst nicht nur, wir werden irgendwann mal Frieden haben, sondern Frieden mitten in der Kampfzone. Im turbulenten Alltag, in allem Leid, in allen Herausforderungen können wir Frieden erfahren. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Und irgendwie ist es ganz paradox, ganz speziell, was der Paulus uns erzählt. Der Paulus behauptet, je mehr wir abhängig sind von Gott, desto freier sind wir. Und Freiheit ist doch etwas, was wir uns wünschen. Je abhängiger wir von Gott sind, desto freier sind wir. Aber wie ist das möglich? Taufe symbolisiert das Ganze. Durch Taufe sind wir wie durch Jesus Christus abgetaucht. Alles Alte ist vergangen. Und wie Jesus auferstanden ist, haben wir auch in uns Kraft, geistlich gesehen, sind wir auferweckt worden. Frei von aller Schuld, von allem Vergangenen. Jesus hat uns freigesetzt. Er hat uns freigesetzt von dem Gedanken, wir müssen alles selber schaffen. Wir müssen alles selber in der Hand haben. Je mehr wir in die Abhängigkeit von Gott gehen, desto freier werden wir. Wenn wir wissen, wir können unsere Sorgen ihm angeben, wir müssen uns nicht sorgen. Er sorgt für uns, setzt uns frei. Wenn wir wissen, wir müssen nicht selber strampeln, wir versumpfen nicht im eigenen Sumpf, sondern Rettung ist in Sicht. Wunderbar im Kapitel 8. Jesus Christus hat doch uns alles geschenkt. Wir sollen doch mit ihm nicht auch noch alles andere schenken. Ein wunderbares Geschenk. Und ich finde es ja so faszinierend, auf dieser Reise, wo der Paulus uns aufgezählt hat, viele Argumente, was auch immer. Es ist erstaunlich, dass die Sprengkraft nicht irgendwie ein theoretisches Gedankenkonstrukt ist, sondern es ist echt im Leben. Es ist lebbar. Es ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, wenn wir das nicht leben, dann haben wir eigentlich gar nicht begriffen. Es ist nicht Theorie, dass er uns aus dem Sumpf rausholt, sondern er macht es. Es ist nicht Theorie, dass wir uns selber mit irgendetwas krampfhaft selber schaffen, sondern er trägt uns. Manchmal müssen wir uns das neu bewusst werden, vielleicht auch wir Männer, die oft das Gefühl haben, wir schaffen das, wir können es. Aber einfach Gott in Gottes Hände geben und ihm sagen, nein, wir schaffen es nicht, machst du. Liebe Leute, das setzt uns frei. Und macht uns fähig, für die Schweiz, für unsere Bevölkerung, in Liebe zu leben für andere und auch untereinander. Das sollte zwei Kletterer darstellen. Einer, der noch am Seil festhebt und der andere bald runterfällt. aber er rettet ihn so halb, rettet er ihn auf. Ich bin gespannt, ob wir am Gemeindewochenende auch so Aktionen haben. Aber ich habe gehört, die sind alle nicht so wild, die Wanderungen. Genau, es geht darum, im Glauben miteinander unterwegs sein. Es ist nicht Theorie, sondern es ist Tatsache. Und am Schluss von dem ganzen Römerbrief-Kapitel, wo wir angelangt sind, auch heute im Römer 16, muss man ganz gut aufpassen, auch wir Schweizer, dass unsere Zunge sich irgendwie nicht verknotet. Weil es werden ganz viele griechische Namen ausgesprochen. Ganz lange Grußlisten. Und es ist wie, wenn wir zum Beispiel ein Klassenfoto überkommen, oder? Ich komme von irgendjemandem ein Klassenfoto über und dann schauen das an und sagen, ja, schön, sieht vielleicht noch gut aus, aber was soll ich damit anfangen? Und so kommen wir auch mit der Grußliste. Ja, schön, aber was soll ich jetzt mit dieser Grußliste anfangen? Ich möchte euch ermutigen, nicht so schnell von dieser Grußliste weggehen. Keine Angst, ich lese jetzt nicht vor. Das könnt ihr daheim machen. Aber ich finde es sehr beeindruckend, wie der Paulus die Menschen liebevoll grüßt. Und darunter sind Menschen und wir stellen fest, aha, der Römerbrief ist ja gar nicht für Wissenschaftler geschrieben. Manchmal kommt es uns vielleicht so vor, oder? Es ist so hochtheologisch und schwierig. Aber nein, es ist für Menschen wie du und mich geschrieben, persönlich. Und wenn man weiter die Namen analysiert, stellen wir fest, dass darunter auch Sklaven sind. Dass darunter Ausländer sind. Ausländer auch mit einer anderen Hautfarbe. Paulus sprengt auch das System. Ihm ist egal, Herrscherkultur oder was auch immer, von Christus sind alle Menschen gleich. Und falls ihr es festgestellt habt, ich weiß nicht, ob ihr den Abschnitt überhaupt jemals gelesen habt. Frauen, habt ihr den Abschnitt mal gelesen? Dann lesen mal den Abschnitt. Frauen werden da besonders hervorgehoben. Immer wieder kommt vor, grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Und auch andere Frauen werden hervorgehoben und ihnen wird Dank gesagt für das, was sie gemacht haben. Auch in unserer Gemeinde können wir ganz viele Frauen nennen. Ich nenne jetzt keine, aber ich wüsste eine ganze Liste, was ihr auch für unsere Gemeinde tut. Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, der Paulus schreibt diesen Menschen ganz persönlich. Es ist eine Botschaft für dich und mich. Und wir stellen auch fest, zwischen den Zielen wird immer auch wieder das Leben von diesen Christen deutlich. Sie alle sind dem Auferstandenen begegnet. Wahrscheinlich haben sie nicht so ein wahnsinniges Erlebnis gehabt wie der Paulus. Und viele von euch auch nicht, ich zumindest nicht. Ich bin nicht plötzlich irgendwo unterwegs gewesen und der Himmel hat sich mir aufgetan. Aber sie alle haben eins gemeinsam, sie glauben, dass Jesus sie aus dem Sumpf rettet und sie wollen alles dran setzen, dem Jesus nachzufolgen und sind sogar bereit, dafür in den Tod zu gehen. Wie sieht es heute aus mit uns? Mit dir? Bist du am Auferstandenen schon mal begegnet? Wahrscheinlich werden wir nicht so wie Maria Magdalena, die im Grab Jesus persönlich gesehen hat, begegnen von Angesicht zu Angesicht. Aber vielleicht eine andere Möglichkeit. Weil er will uns begegnen. Neu am heutigen Tag, auf eine neue Weise, auch dass wir es verstehen dürfen, auf unsere Art und Weise. Wenn du irgendwelche Fragen hast an den Auferstandenen und vieles nicht verstehst, auch von dem Römerbrief, ich kann euch versichern, ich verstehe auch nicht alles. Aber kommt mit diesen Fragen, fragt weiter. Er hat versprochen, wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden. Und wenn du mehr von dem wissen willst, dann sind auch heute Leute da, die für dich beten, der Thilo und der Lilo. Oder auch ich bin bereit, Thilo und Lilo. Entschuldigung. Ja, oder kommen aufeinander zu. Vielleicht ist es aber bei dir anders. Du hast schon 100 Mal die Botschaft gehört. Aber irgendwie ist so die Begeisterung für Jesus so ein bisschen verbrennt. Auch das ist möglich. Der Paulus hat in seinen vielen Briefen, die er geschrieben hat, immer wieder gesagt, liebe Leute, betet für mich. Sogar Jesus hat für den Petrus betet. Er hat gesagt, Jesus hat zum Petrus gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und auch wir dürfen füreinander beten. Suchen das Gespräch und erzählen, wie ihr dem Auferstandenen begegnet sind und wie er euer Leben verändert hat. Ich habe schon unglaublich viele Geschichten gehört von euch und wünsche mir auch, dass ihr einander die Geschichten erzählt. Stellt euch vor, ihr seid an eurem Arbeitsplatz und plötzlich sagt einer, hey, du hast dich verändert. Und dann sagst du, ja klar, ich bin meinem Auferstandenen begegnet. Und schon ist man mitten im Gespräch und kann irgendwie auch darüber austauschen. Es ist nicht irgendwie Theorie, sondern es ist sichtbar. Und das lebe ich jeden Sonntag, wo wir hier in der Gemeinde sind, wunderbare Gemeinschaft. Und ich danke, dass ich ein Teil von dieser Gemeinde sein darf. Ich möchte heute beenden mit dem Wort, wie der Paulus den Römerbrief beendet hat. Dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen durch das Evangelium. Die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist. Dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, sein undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis. Dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. Diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.